Kapitel 71. Die Befreiung König Jarasandhas. In einer großen Versammlungshalle von ehrenwerten Bürgern, Freunden, Verwandten, Brahmanas, Kshatriyas und Vaishyas wandte sich König Yudhishthir vor allen Anwesenden, einschließlich seiner Brüder, direkt an Shri Krishna und sagte: »Mein lieber Shri Krishna, der Herrscher der Welt hat die Pflicht, das als Rajasuya-Yagya bekannte Opfer durchzuführen, das als der König aller Opfer gilt. Durch die Darbringung dieses Opfers möchte ich alle Halbgötter erfreuen, die deine bevollmächtigten Vertreter in der materiellen Welt sind. Und ich möchte dich bitten, mir bei diesem großen Vorhaben gütigerweise zu helfen, so dass es zu einem Erfolg wird. Was uns Pandavas betrifft, so gibt es nichts, was wir von den Halbgöttern begehren. Wir persönlich sind völlig damit zufrieden, deine Geweihten zu sein. Du sagst in der Bhagavad Gita, Menschen, die durch materielle Begierden verwirrt sind, verehren die Halbgötter. Dies jedoch ist nicht unsere Absicht. Ich möchte das Rajasuya-Opfer abhalten und die Halbgötter dazu einladen, um ihnen zu zeigen, dass sie unabhängig von dir keine Macht besitzen. Sie alle sind deine Diener, und du bist die höchste Persönlichkeit Gottes. Narren mit einem spärlichen Maß an Wissen halten dich, o Herr, für einen gewöhnlichen Menschen. Manchmal versuchen sie Fehler in dir zu finden, und manchmal lästern sie dich sogar. Das ist der Grund, warum ich das Rajasuya-Yagya durchführen will. Ich möchte dazu alle Halbgötter einladen, angefangen mit Brahma, Shiva und anderen hohen Herrschern der himmlischen Planeten, und in dieser großen Versammlung von Halbgöttern aus allen Teilen des Universums will ich deutlich zum Ausdruck bringen, dass du die höchste Persönlichkeit Gottes bist und dass jeder dein Diener ist. Mein lieber Herr, wer ständig ins Krishna-Bewusstsein vertieft ist und an deine Lotusfüße oder an deine Schuhe denkt, wird mit Sicherheit von aller durch das materielle Leben entstandenen Verunreinigung frei. Diejenigen, die sich in völligem Krishna-Bewusstsein deinem Dienst widmen und über dich allein meditieren und dir Gebete darbringen, sind geläuterte Seelen. Weil sie ständig im Krishna-Bewusstsein den hingebungsvollen Dienst beschäftigt sind, erlangen sie Befreiung vom Kreislauf wiederholter Geburten und Tode. Sie begehren nicht einmal danach, vom materiellen Dasein befreit zu werden, geschweige denn materielle Güter zu genießen. Denn ihre Beschäftigung im Krishna-Bewusstsein bedeutet die Erfüllung all ihrer Wünsche. Was uns betrifft, so sind wir deinen Lotusfüßen völlig ergeben, und durch deine Gnade ist uns das Glück zuteil geworden, dich persönlich zu sehen. Aus diesem Grund ist es nur natürlich, dass wir keine Verlangen nach materiellen Gütern hegen. Die Schlussfolgerung der vedischen Weisheit besagt, dass du die höchste Persönlichkeit Gottes bist. Diese Tatsache will ich verkünden, und ich will der Welt zeigen, welch ein Unterschied darin besteht, dich als die höchste Persönlichkeit Gottes oder einfach nur als eine gewöhnliche, mächtige, historische Persönlichkeit zu betrachten. Ich will der Welt zeigen, dass man die höchste Vollkommenheit des Lebens erreichen kann, wenn man einfach bei deinen Lotusfüßen Zuflucht sucht. So wie man alle Äste, Zweige, Blätter und Blüten eines Baumes nähren kann, wenn man einfach die Wurzeln begießt. So findet das Leben eines Menschen, der sich dem Krishna-Bewusstsein zuwendet, materiell wie auch spirituell seine Erfüllung. Das bedeutet jedoch nicht, dass du jemanden, der Krishna-bewusst ist, bevorzugst und jemanden, der nicht Krishna-bewusst ist, benachteiligst. Wie du selbst erklärt hast, bist du allen gleichgesinnt. Es ist gar nicht möglich, dass du voreingenommen bist und einige bevorzugst und andere vernachlässigst, denn du weilst als Überseele im Herzen aller Lebewesen und lässt ihnen gemäß ihren fruchtbringenden Tätigkeiten entsprechende Ergebnisse zukommen. Du gibst jedem Lebewesen die Gelegenheit, die materielle Welt so zu genießen, wie es sein Wunsch ist. Als Überseele befindest du dich zusammen mit dem Lebewesen im Körper und gibst ihm die Ereignisse seiner Tätigkeiten wie auch die Möglichkeiten, sich durch die Entwicklung von Krishna-Bewusstsein deinem hingebungsvollen Dienst zuzuwenden. Du erklärst offen, dass man sich dir ergeben und alle anderen Arten von Beschäftigungen hinter sich lassen soll und dass du dich einer solch ergebenen Seele annehmen und sie von den Folgen aller Sünden befreien wirst. Du bist wie der Wunschbaum auf den himmlischen Planeten, der einem jede Segnung gewährt, die man sich wünscht. Jedem steht es frei, die höchste Vollkommenheit zu erlangen. Doch wenn sich jemand dies nicht wünscht, wer könnte dich dann der Voreingenommenheit anklagen, wenn du ihm nur Segnungen von geringerem Wert zukommen lässt? Auf diese Erklärung König Yudhishthirs hin erwiderte Shri Krishna: Mein lieber König Yudhishthir, o Töter der Feinde, o vorbildliche Gerechtigkeit in Person, dein Entschluss, das Rajasuya-Opfer durchzuführen, findet meine volle Zustimmung. Durch diese große Opferzeremonie wird dein Name für alle Zeit einen hohen Rang in der Geschichte der Menschheit einnehmen. Mein lieber König, ich darf dir sagen, das ist der Wunsch aller großen Weisen und Halbgötter, sowie all deiner Vorväter, Verwandten und Freunde, einschließlich meiner selbst, ist, dass du diese Opferzeremonie durchführst. Und ich glaube, dass sie jedem Lebewesen zugute kommen wird. Doch weil es der Notwendigkeit der Gegenwart entspricht, bitte ich dich, zuerst alle anderen Könige der Welt zu unterwerfen und alle erforderlichen Bestandteile für die Durchführung dieses großen Opfers zusammenzutragen. Mein lieber König, deine vier Brüder sind direkte Repräsentanten von bedeutenden Halbgöttern, wie Vayu, Indra und anderen. Deine Brüder sind große Helden, und du selbst bist der frömmste König mit der größten Selbstbeherrschung, weshalb du als Dharmaraj bekannt bist. Ihr alle seid in meinem hingebungsvollen Dienst so fortgeschritten, dass ihr mir nahezu gleichkommt. Shri Krishna verriet König Yudhishthir, dass er durch die Liebe desjenigen erobert werden könne, der seine Sinne bezwungen habe. Jemand, der seine Sinne nicht bezwungen hat, kann auch die höchste Persönlichkeit Gottes nicht bezwingen. Das ist das Geheimnis des hingebungsvollen Dienstes. Die Sinne zu bezwingen bedeutet, sie unablässig im Dienst des Herrn zu beschäftigen. Und die besondere Eigenschaft der Pandavas war es, dass sie ihre Sinne ständig in den Dienst des Herrn stellten. Wer seine Sinne auf diese Weise gebraucht, wird gereinigt. Und erst mit gereinigten Sinnen kann man dem Herrn wirklich dienen. Dann kann der Herr von dem Gottgeweihten durch transzendentalen, liebevollen Dienst erobert werden. Shri Krishna fuhr fort: Es gibt niemanden in den drei Welten des Universums, nicht einmal unter den mächtigen Halbgöttern, der meine Geweihten in einer der sechs Füllen, nämlich Reichtum, Stärke, Ruhm, Schönheit, Wissen und Entsagung, übertreffen kann. Wenn du daher die weltlichen Könige unterwerfen willst, gibt es für sie keine Aussicht auf Sieg. Als König Yudhishthir diese ermutigenden Worte Shri Krishnas hörte, erstrahlte sein Gesicht vor transzendentaler Freude wie eine erblühende Blume, und er trug seinen jüngeren Brüdern auf, in alle Himmelsrichtungen auszuziehen und alle Könige der Welt zu besiegen. Shri Krishna ermächtigte die Pandavas, damit sie seine große Mission zu erfüllen vermochten, die darin bestand, alle gottlosen Elemente auf der Welt zu vernichten und seine gläubigen Geweihten zu beschützen. In seiner vierarmigen Gestalt als Vishnu trägt der Herr deshalb vier verschiedene Symbole. Einerseits trägt er eine Lotusblume und ein Muschelhorn und andererseits eine Keule und ein Feuerrad. Die Keule und das Feuerrad sind für die Nicht-Gottgeweihten bestimmt, doch weil der Herr der höchste Absolute ist, haben all seine Waffen letzten Endes die gleiche Wirkung. Mit der Keule und dem Feuerrad bestraft er die Schurken, damit sie zur Vernunft kommen und erkennen, dass sie nicht das Ein und Alles sind, denn über ihnen steht der höchste Herr. Dadurch, dass er in sein Muschelhorn bläst und mit seiner Lotusblume Segnungen erteilt, versichert er den Gottgeweihten stets, dass sie niemals bezwungen werden können, nicht einmal in der größten Not. Durch Sri Krishnas Worte bestärkt, wies König Yudhishthir seinen jüngeren Bruder Sahadev an, zusammen mit den Soldaten des Sringjaya-Geschlechtes die südlichen Länder zu unterwerfen. Nakula gab er den Auftrag, begleitet von den Soldaten aus Matsyadesh, die Könige im Westen zu besiegen. Arjuna sollte mit den Soldaten aus Kekayadesh die Könige in den nördlichen Ländern besiegen und Bhimasena zusammen mit den Soldaten aus Madradesh die Könige des Ostens. Hierzu sei bemerkt, dass König Yudhishthir, der seine Brüder in alle Richtungen auf Eroberungszüge zusandte, nicht beabsichtigte, den König den Krieg zu erklären. Eigentlich zogen die vier Brüder nur aus, um den Königen mitzuteilen, dass König Yudhishthir beabsichtigte, das Rajasuya-Opfer durchzuführen. Damit wurden sie aufgefordert, die für das Opfer notwendigen Abgaben zu entrichten. Wenn ein König den Tribut zahlte, bedeutete dies, dass er sich Kaiser Yudhishthirs Herrschaft unterwarf. Wenn dies ein König jedoch ablehnte, kam es unweigerlich zum Kampf. Auf diese Weise gelang es den Pandava-Brüdern, durch ihre Macht und ihr Ansehen alle Könige zu unterwerfen und genügend Abgaben und Geschenke zu beschaffen, die sie allesamt König Yudhishthir, ihrem Bruder, überbrachten. König Yudhishthir war indessen sehr besorgt, als ihm mitgeteilt wurde, König Jarasandha von Magadha sei nicht gewillt, seine Oberhoheit anzuerkennen. Als Sri Krishna König Yudhishthirs Besorgnis sah, erklärte er ihm Udavas Plan, wie König Jarasandha zu bezwingen sei. Wenig später begaben sich Bhimasena, Arjuna und Sri Krishna als Brahmanas verkleidet auf den Weg nach Girivraj, der Hauptstadt Jarasandhas. Dies entsprach dem Plan, den Udava ersonnen hatte, kurz bevor Sri Krishna nach Hastinapur aufgebrochen war. Nun wurde er in die Tat umgesetzt. König Jarasandha war ein äußerst pflichtbewusster Haushälter und hatte hohe Achtung vor den Brahmanas. Er war ein großer Krieger und Kshatriya-König. Doch er missachtete niemals die Anweisungen der Veden, denen gemäß die Brahmanas als die spirituellen Lehrer aller anderen Gesellschaftsschichten gelten. Sri Krishna, Arjuna und Bhishmasena, die eigentlich Kshatriyas waren, hatten sich daher als Brahmanas verkleidet und begaben sich zu König Jarasandha. Und zwar gerade zu dem Zeitpunkt, als er Spenden an die Brahmanas verteilte. In seiner Verkleidung als Brahmana sagte Sri Krishna zum König: »Aller Ruhm sei mit eurer Majestät. Wir drei sind Gäste in deinem Königspalast und wir sind von weit her gekommen, um deine Wohltätigkeit zu erbitten. Es ist unsere Hoffnung, dass du uns in deiner Güte jeglichen Wunsch erfüllen wirst. Deine guten Eigenschaften sind uns allen wohl bekannt. Ein duldsamer Mensch ist stets bereit, alles hinzunehmen, selbst wenn dies manchmal mit Leid verbunden ist. Wie ein Verbrecher bereit ist, die größten Abscheulichkeiten zu begehen, so ist ein wohltätiger Mensch wie du bereit, alles zu geben, worum man ihn bittet. Für eine so große Persönlichkeit, wie du es bist, gibt es keine Unterschiede zwischen Verwandten und Fremden. Ein berühmter Mensch lebt für immer, selbst nach seinem Tod. Wer jedoch die Möglichkeiten und Fähigkeiten besitzt, Taten zu vollbringen, die seinen Namen und Ruhm verewigen, dies aber trotz alledem unterlässt, wird in den Augen von großen Persönlichkeiten der Verachtung würdig. Das Fehlverhalten eines solchen Menschen kann nicht genug verurteilt werden, und die Tatsache, dass er eine Wohltätigkeit abgeschlagen hat, wird für den Rest seines Lebens Grund zur Klage sein. Eure Majestät kennen bestimmt die berühmten Namen solch wohltätiger Persönlichkeiten wie Harichandra, Rantidev und Mudgala, die sich nur von Körnern ernährten, die sie auf den Reisfeldern zusammensuchten. Auch hast du bestimmt schon von Maharaj Shibi gehört, der das Leben einer Taube rettete, indem er Fleisch von seinem eigenen Körper gab. All diese großen Persönlichkeiten gelangten zu unsterblichem Ruhm, einfach weil sie ihren zeitweiligen und vergänglichen Körper opferten. So erklärte Sri Krishna in seiner Verkleidung als Brahmana König Jarasandha, dass Ruhm unvergänglich der Körper aber vergänglich ist. Und wenn jemand unvergänglichen Ruhm erlangt, indem er seinen vergänglichen Körper opfert, wird er zu einer hochgeehrten Persönlichkeit der Menschheitsgeschichte. Während Shri Krishna in Begleitung von Arjuna und Bhishmasena zu Jarasandha sprach, bemerkte dieser, dass sie alle nicht wie wirkliche Brahmanas aussahen. Ihre Körper wiesen Merkmale auf, an denen Jarasandha erkennen konnte, dass sie Kshatriyas waren. Ihre Schultern zeigten Eindrücke, die vom Tragen eines Bogens herrührten. Sie hatten einen wohlgeformten Körper und ihre Stimmen waren tief und befehlend. Diese Merkmale sagten Jarasandha eindeutig, dass seine Gäste keine Brahmanas, sondern Kshatriyas waren. Auch kam es ihm so vor, als habe er sie schon einmal gesehen. Doch obwohl es sich bei diesen drei Männern offensichtlich um Kshatriyas handelte, waren sie an seine Türe gekommen, um wie Brahmanas um Almosen zu betteln. Er beschloss also, ihnen ihre Wünsche zu erfüllen, obwohl sie Kshatriyas waren, denn er überlegte sich, dass ihre Würde und ihre Stellung dadurch, dass sie wie Bettler vor ihn traten, bereits erniedrigt worden war. Aus diesem Grund, so sagte er sich, bin ich bereit, ihnen alles zu geben. Selbst meinen eigenen Körper werde ich ihnen ohne Zögern überlassen, wenn sie mich darum bitten. In diesem Zusammenhang kam ihm Bali Maharaj in den Sinn. Shri Vishnu, der die Kleidung eines Brahmanas trug, war vor Bali als Bettler erschienen und hatte ihm in der Folge seinen ganzen Reichtum und sein Königreich fortgenommen. Dies hatte er für Indra getan, der nach seiner Niederlage im Kampf mit Bali Maharaj seines Königreichs beraubt worden war. Obwohl Bali Maharaj auf diese Weise betrogen wurde, wird er auch heute noch in allen drei Welten als großer gottgeweihter Ruhm gepriesen, der es über sich brachte, alles ausnahmslos als Almosen fortzugeben. Bali Maharaj hatte damals geahnt, dass der Brahmana möglicherweise Shri Vishnu persönlich war und nur die Absicht hegte, ihm das Königreich mit all seinen Opulenzen wegzunehmen, um es Indra wieder zurückzugeben. Shukracharya, Balis spiritueller Meister und Familienpriester, warnte ihn wiederholt, doch Bali zögerte nicht, dem Brahmana alles zu geben, was dieser verlangte. Und so gab ihm Bali Maharaj schließlich seinen ganzen Besitz. »Ich bin fest entschlossen«, sagte sich Jarasandha, »unsterblichen Ruhm zu erlangen, und wenn ich dies durch das Opfer meines vergänglichen Körpers erreichen kann, so werde ich es tun. Das Leben eines Kshatriya, der nicht für das Wohl der Brahmanas handelt, ist zweifellos dem Verderben bestimmt.« Im Grunde war König Jarasandha in seinen Spenden an die Brahmanas sehr freigebig, und daher sagte er zu Shri Krishna, Bhima und Arjuna, »Ihr könnt von mir haben, was ihr wollt. Wenn ihr es wünscht, könnt ihr sogar meinen Kopf bekommen. Ich bin bereit, ihn euch zu geben.« Da sprach Shri Krishna zu Jarasandha, »Mein lieber König, bitte nimm zur Kenntnis, dass wir in Wirklichkeit keine Brahmanas sind und dass wir auch nicht gekommen sind, um Essen oder Getreide zu erbitten. Wir sind Kshatriyas, und wir sind gekommen, um dich zu einem Zweikampf herauszufordern. Wir hoffen, dass du diese Herausforderung annimmst. Wisse, dass hier der zweite Sohn König Pandus Bhishmasena und der dritte Sohn Pandus Arjuna vor dir stehen. Von mir selbst darf ich sagen, dass ich dein alter Feind Krishna, der Vetter der Pandavas, bin.« Als Shri Krishna ihre wahre Identität enthüllte, brach König Jarasandha in lautes Gelächter aus und rief zornentbrannt mit weithin hallender Stimme, »Ihr Narren, wenn ihr mit mir kämpfen wollt, so werde ich euch euren Wunsch ohne weiteres erfüllen. Aber von dir, Krishna, weiß ich, dass du ein Feigling bist. Ich lehne es ab, mit dir zu kämpfen. Denn du bist jedes Mal ganz verstört, wenn du mir im Kampf gegenüberstehst. Aus Furcht vor mir bist du aus deiner Stadt Mathura geflohen und verbirgst dich nun sogar auf dem Meer. Deshalb muss ich es ablehnen, mit dir zu kämpfen. Was Arjuna betrifft, so weiß ich, dass er jünger ist als ich und dass er sich mit mir nicht messen kann. Ich weigere mich deshalb auch, mit ihm zu kämpfen, denn er ist mir in keiner Beziehung ein ebenbürtiger Gegner. Aber hier, Bhishma Sena, ihn halte ich für einen Gegner, der eines Kampfes mit mir würdig ist. Mit diesen Worten überreichte König Jarasandha Bhishma Sena sogleich eine gewichtige Keule, ergriff selbst eine andere, und so begaben sie sich alle zum Kampf hinaus vor die Mauern der Stadt. Bhishma Sena und König Jarasandha gingen aufeinander los, indem sie beide voller Kampflust mit ihren Keulen, die gewaltig wie Blitze waren, mit aller Wucht aufeinander einschlugen. Beide waren meisterhafte Keulenkämpfer, und ihre Schlagtechnik war so eindrucksvoll, dass sie zwei Schauspielern glichen, die auf einer Bühne tanzten. Als Jarasandhas und Bhishma Senas Keulen laut aufeinander prallten, krachte es wie beim Zusammenstoß der mächtigen Stoßzähne zweier kämpfender Elefanten und wie bei einem Donnerschlag, der inmitten eines Gewitters von aufzuckenden Blitzen begleitet wird. Wenn zwei Elefanten auf einem Zuckerrohrfeld miteinander kämpfen, reißt sich jeder ein Zuckerrohr aus, umklammert es fest mit seinem Rüssel und schlägt den anderen damit. So versetzen sie ihrem Gegner schwere Schläge gegen die Schultern, die Arme, das Schlüsselbein, die Brust und gegen die Flanken, Schenkel und Beine und zerschmetterten dabei die Zuckerrohre. Ebenso zerbrachen alle Keulen, die Jarasandha und Bhishma Sena gebrauchten, weshalb die beiden Gegner dazu übergingen, mit ihren starken Fäusten weiterzukämpfen. Jarasandha und Bhishma Sena waren beide rasend vor Wut, und so ließen sie ihre Fäuste aufeinander einprasseln. Ihre Fausthiebe klangen wie das Gegeneinanderschlagen von Eisenstangen oder das Krachen des Donners, und sie sahen aus wie zwei kämpfende Elefantenbullen. Und doch gelang es keinem, den anderen zu besiegen, denn beide waren vortreffliche Kämpfer, die sich sowohl an Stärke als auch an Kampfgeschick ebenbürtig waren. Weder bei Jarasandha noch bei Bhishma Sena machten sich Anzeichen von Erschöpfung oder gar von einer Niederlage bemerkbar, obwohl sie sich unaufhörlich mit ihren Fäusten bekämpften. Wenn der Tag zu Ende ging, stellten sie den Kampf ein und verbrachten die Nacht als Freunde in Jarasandhas Palast. Doch am nächsten Tag wurde der Kampf jeweils mit unverminderter Härte wieder aufgenommen. Auf diese Weise vergingen 27 Tage ohne Entscheidung. Am 28. Tag sagte Bhishma Sena zu Krishna: »Mein lieber Krishna, ich muss offen gestehen, dass ich Jarasandha nicht besiegen kann.« Sri Krishna jedoch kannte das Geheimnis von Jarasandhas Geburt. Jarasandha war von zwei verschiedenen Müttern in zwei Hälften zur Welt gebracht worden, und als sein Vater gesehen hatte, dass mit dem Kind nichts anzufangen war, hatte er die beiden Hälften in den Wald geworfen. Dort waren sie später von einer boshaften Hexe namens Jara gefunden worden, der es gelang, die beiden Körperhälften des Kindes von oben nach unten zusammenzufügen. Da Sri Krishna dies alles wusste, war ihm auch bekannt, wie Jarasandha getötet werden konnte. Er wollte Bhishma Sena zu verstehen geben, dass Jarasandha, der durch das Zusammenfügen zweier Körperhälften zum Leben erweckt worden war, getötet werden konnte, wenn man die beiden Hälften wieder voneinander trenne. So übertrug Sri Krishna seine Kraft in Bhishma Senas Körper und verriet ihm, wie er Jarasandha töten konnte. Krishna brach kurzerhand einen Zweig von einem Baum und riss ihn in der Länge nach auseinander, um Bhishma Sena zu zeigen, wie er es anfangen musste. Sri Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes, ist allmächtig, und wenn er jemanden töten will, kann niemand diese Person retten. Umgekehrt, wenn er jemanden beschützen will, kann niemand diese Person töten. Als nun Bhishma Sena durch Krishnas Hinweise Bescheid wusste, packte er Jarasandha unvermittelt bei den Beinen und warf ihn zu Boden. Dann drückte er das eine Bein Jarasandhas nieder, ergriff mit beiden Händen das andere Bein und zerriss ihn vom After bis zum Kopf. Genau wie ein Elefant die Astgabel eines Baumes auseinanderreißt, so halbierte Bhishma Sena den Körper Jarasandhas. Die Zuschauer, die am nächsten standen, sahen Jarasandhas Körper nun in zwei Hälften vor sich liegen, jede Hälfte mit einem Bein, einem Schenkel, einem Hoden, einer halben Brust, einer halben Wirbelsäule, einem Schlüsselbein, einem Arm, einem Auge, einem Ohr und einem halben Gesicht. Als sich die Kunde vom Tod Jarasandhas verbreitete, begannen die Bewohner Magadhas laut zu wehklagen, während Sri Krishna und Arjuna Bhishmasena umarmten und ihn beglückwünschten. Obwohl Jarasandha nun tot war, erhoben weder Krishna noch die beiden Pandava-Brüder Anspruch auf seinen Thron. Sie hatten Jarasandha nur getötet, weil sie es nicht zulassen wollten, dass er weiter die Wiederherstellung des Weltfriedens behinderte. Ein Dämon erzeugt dauernd Störungen, wohingegen ein Halbgott sich immer um Frieden auf der Welt bemüht. Krishnas Mission besteht darin, die Rechtschaffenen zu beschützen und die Dämonen, die den Frieden zerstören, zu töten. Sri Krishna ließ sogleich den Sohn Jarasandhas namens Sahadev herbeiholen und bat ihn, nach Ausführung der entsprechenden rituellen Zeremonien, den Thron seines Vaters zu besteigen und friedlich über das Königreich zu herrschen. Sri Krishna ist der Herr der gesamten Schöpfung und er möchte, dass jeder in Frieden lebt und Krishna-Bewusstsein ausübt. Deshalb befreite er nach Sahadevs Krönung alle Könige und Fürsten, die von Jarasandha zu Unrecht gefangen gehalten worden waren. Hiermit enden die Bhaktivedanta-Erläuterungen zum 71. Kapitel des Krishna-Buches, die Befreiung König Jarasandhas.